Ich möchte als erstes sagen, es ist voll die Ehre, es ist und voll der Segen, heute hier zu sein. Und ich mag zu Beginn einmal beten. Vater im Himmel, danke für diesen Morgen. Danke für die Zeugnisse, die wir heute schon hören durften. Und Herr, sprich du jetzt durch dein Wort zu uns und ja, schenk uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz, Herr. Amen. Thomas aber, einer der zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihm, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meine Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich es nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drin und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und siehe meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, darum glaubst du, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Thomas, der Ungläubige, der Zweifler, so wird er uns vorgestellt. Der ein Zeichen brauchte, um glauben zu können, dass Jesus tatsächlich auferstanden war. Er musste ihn sehen. Aber ehrlich gesagt war Thomas zumindest mir auch schon immer irgendwie so ein bisschen sympathisch in dieser Geschichte. Ich konnte und ich kann mich irgendwie in ihn hineinversetzen. Und ich erinnere mich zurück an eine Zeit, wo ich relativ jung im Glauben war, so mit etwa 16 Jahren. Da war ich auf einer Sommerfreizeit von meiner Gemeinde aus und ich hatte irgendwie so den Wunsch, und vielleicht kennt ihr das, dass Jesus sich mir offenbart, dass Gott mir irgendwie ein Zeichen schenkt. Und obwohl ich zu dem Zeitpunkt schon mich für Jesus entschieden hatte und glaubte, wollte ich irgendwie so diese Bestätigung haben. Und einige von euch werden das bestimmt auch schon so erlebt haben oder nachvollziehen können. Und ich weiß noch, wie ich da saß so. Ich habe in den Himmel geschaut auf dieser Freizeit und ich habe gebetet, Gott, schenk mir ein Zeichen. Mach irgendwas am Himmel, irgendwas Krasses, Außergewöhnliches, irgendwas, damit ich mir ganz sicher sein kann, dass du tatsächlich existierst und dass du da bist und dass du mich hörst. Und ich glaube, zumindest soweit ich mich erinnern kann, dass er dieses Zeichen nicht gemacht hat. Ja, zumindest nicht so, wie ich es mir gewünscht habe oder wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich glaube, das ist relativ normal, dieser Wunsch nach einem Zeichen. Weil wir lesen ja in der Bibel, wie Jesus sich Menschen auf besondere Weise offenbarte. Wie hier in der Geschichte, wo er vorher den Jüngern begegnete und jetzt ja auch Thomas. Oder wir hören von Menschen aus der Welt oder aus unserem Umfeld. Wir haben auch gerade gehört von Menschen, die solche Zeichen und Wunder schon erlebt haben. Und ich glaube, dass auch wir irgendwie vieles schon erlebt haben, kleinere oder größere Wunder in unserem Leben. Aber was, wenn, wie bei Thomas, nur die anderen dieses Wunder sehen und er bleibt leer aus? Die Jünger sehen Jesus und er ist nicht da. Und ich glaube, diese Situation hat Thomas nicht kalt gelassen. Ich kann mir vorstellen, dass er irgendwie auf der einen Seite so fasziniert war davon, ja, dass die anderen Jünger den auferstandenen Jesus gesehen haben. Und dann auf der anderen Seite muss es doch für ihn irgendwie auch ziemlich bitter gewesen sein, oder? Jesus zeigte sich den Jüngern nach seinem Tod, zeigte ihnen sogar die Wunden an seinem Körper. Was für ein krasses und einzigartiges Erlebnis. Und Thomas ist einfach nicht da. Wir wissen nicht, wieso, was er gemacht hat. Es heißt hier nur in Vers 24, Thomas aber, einer der zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Was für eine Enttäuschung, habe ich mich gefragt, musste das denn für Thomas sein? So, seine Freunde sind Jesus begegnet und er war nicht dabei. Wie sehr musste er bereut haben, was er zu dem Zeitpunkt gemacht hat oder wo er war? Ich glaube, ich wäre an seiner Stelle irgendwie ziemlich enttäuscht gewesen. Und deshalb kann ich es auch gut verstehen, dass er jetzt sagt, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meine Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich es nicht glauben. Und Jesus ist gnädig mit ihm und Jesus offenbart sich ihm tatsächlich dann auch noch 8 Tage später. Keine Ahnung, wie diese Tage für Thomas ausgesehen haben müssen. War er am Verzweifeln? War er traurig? Hat er die Hoffnung schon aufgegeben? Oder hat er sich vielleicht auch selbst hinterfragt, so, warum konnten die anderen ihn jetzt sehen und ich nicht? Aber 8 Tage später begegnet Jesus ihm tatsächlich ein zweites Mal. Und dann lesen wir, dass er sich ganz direkt an Thomas wendet, der es genau wissen wollte. Reiche deinen Finger her, sagt er, und sieh meine Hände. Und reiche deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas, hier, fasse meine Hände und meine Seite an, so wie du es ja gewollt hast. Fasse die Nägelmale an, damit du glauben kannst. Und in Thomas löst es diese Reaktion aus, mein Herr und mein Gott. In keinem anderen Evangelium wird Jesus direkt als Gott bezeichnet. Was für ein krasses Bekenntnis, mein Herr und mein Gott. Und jetzt könnte man denken, naja, also wenn Jesus sich mir so offensichtlich offenbart, dann kann ich ja nur an ihn glauben, oder? Aber Jesus sagt an dieser Stelle, und das finde ich echt faszinierend, das will ich hervorheben, er sagt was anderes, er sagt, selig sind, und man kann auch übersetzen, glücklich sind, die nicht sehen und doch glauben. Thomas konnte überzeugt glauben, weil er Jesus gesehen hat. Er konnte bekennen, mein Herr und mein Gott, weil er Jesu Nägelmale berühren durfte. Aber ich glaube, wir dürfen die 8 Tage, die davor waren, nicht vergessen. Diese 8 Tage, die wahrscheinlich von Enttäuschung geprägt waren. Wenn ich überlege, wie oft ich Momente in meinem Glauben hatte, wo ich dachte und betete, Jesus, bitte zeig dich mir. Ich glaube, das ist ja eine Sache, vielleicht des jungen Glaubens, so, wo wir es genau wissen wollen. Aber dann ist es doch auch eine Sache, die uns, so glaube ich und so erlebe ich es, immer wieder begegnet. So. Es gibt Momente, wo wir nach Bestätigung unseres Glaubens suchen, oder? Nach Ermutigung vielleicht, nach der Erkenntnis, okay, ja, Jesus lebt, mein Glaube ist nicht tot. Und das haben wir heute gesehen, so. Das ist so cool, das zu hören. So, Jesus lebt und ich mache mir das alles nicht vor, es stimmt ja tatsächlich und ich kann nicht anders, als daran zu glauben, weil es wahr ist. Und Thomas war ja mit Jesus unterwegs, er hat ihn erlebt, hat ihn Wunder tun sehen, er hat ihn heilen gesehen, hat ihn lehren gehört und durfte von ihm lernen, aber er hat ihn dann eben auch sterben gesehen. Und während die anderen Jünger dem Auferstandenen begegnet sind, muss er sich damit zufrieden geben, dass er ihn nicht gesehen hat. Und ich frage mich und ich gebe die Frage an euch weiter, wo erleben wir das heute in unserem Glauben? Wenn wir glauben wollen, wirklich diese Sehnsucht haben und darum bitten, aber einfach nicht sehen. Und vor 2 Jahren, glaube ich, war ja das Christival in Erfurt und es gab da einen Abend, neben so ein Lobpreisabend war, da bin ich hingegangen und der war so ein bisschen charismatischer aufgebaut, als ich es kannte. Und dieser Abend wurde aber richtig cool aufgebaut, fand ich. Und es gab irgendwie ein gutes Worship-Team und es gab einen richtig guten Anleiter, der durch das ganze Programm durchgeleitet hat. Und es war auch nicht irgendwie beängstigend oder so. Und dann wurde eine Gebetsform ausgeführt, wo man so beten konnte, wenn man wollte, komm, Heiliger Geist. Und ich habe das gebetet und ich war wieder an diesem Punkt, wie auf der Sommerfreizeit. Und ich habe echt was erwartet so von Gott. Dass irgendwas passiert, dass ich irgendwas spüre. Und ich wusste und weiß, dass er in der Lage ist, diese Zeichen und Wunder zu tun. Und danach sind so Leute rumgelaufen, die für andere gebetet haben, wenn man wollte. Und man konnte so seine Hand strecken, wenn man halt wollte, dass sie für einen beten. Und ich habe es nicht getan, weil ich dachte, hey, ich würde mich freuen, wenn das passiert. Aber ich traue Gott auch zu, dass das ohne mein Handzeichen kann. So. Und es ist dann niemand gekommen. Und ich habe auch sonst irgendwie so nicht viel gespürt oder gehört an diesem Abend. So nichts Krasses, Besonderes erlebt. Und ich muss ehrlich sagen, ich war richtig enttäuscht. Weil, und vielleicht geht es euch da ähnlich, man bekommt ja mit, wie es auch anders sein kann oder man weiß, wie es anders sein kann. Wie andere Gott hören oder ein prophetisches Wort erhalten oder ein Bild oder den Heiligen Geist irgendwie besonders erleben. Aber zurück zum Bibeltext, was wir in diesen wenigen Sätzen erleben, ist nicht, dass Thomas sich irgendwie abgewandt hat oder dass er aufgegeben hat, zu glauben, zu hoffen, weiterhin mit den Jüngern unterwegs zu sein, weil wir lesen ja in Vers 26, und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drin und Thomas war bei ihnen. Thomas war bei ihnen, er war mit ihnen. Er hat nicht gesagt, okay, komm, macht ihr euer Ding weiter. Er bleibt bei ihnen. Ich glaube, ja, diese 8 Tage, die waren vielleicht geprägt von Enttäuschung, vielleicht auch von Zweifeln. Und ich glaube, das ist auch gesund, Zweifel in unserem Glauben zu haben. Aber diese 8 Tage, ich glaube, die waren eben auch geprägt von einem Vertrauen, von einem Ausharren, von einem Dranbleiben, vom beständigen Glauben. Es gibt ein Wort im Griechischen, das zum Beispiel auch in Galater 5 bei der Frucht des Geistes vorkommt. Und das heißt Makrothymia. Und ich finde, dieses Wort macht so deutlich, was ich mit beständigem Glauben meine. Es kann nämlich übersetzt werden mit, und das könnt ihr mitlesen, Geduld, Langmut, Beharrlichkeit, Standhaftigkeit, Ausdauer, Durchhaltevermögen. Ich glaube, ohne diese Eigenschaft oder diese Fähigkeit hätte Thomas diese 8 Tage nicht ertragen. Versteht ihr, was ich meine? Das ist doch, was wir im Glauben brauchen, wenn wir nicht sehen. Ich will damit nicht sagen, dass es besser ist, so das nicht zu sehen, keine Zeichen, keine Wunder zu erleben, aber ich glaube auch, dass es einfach Realität für viele ist, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, so. Und die Frage ist ja, glaube ich dann trotzdem? Glaube ich dann trotzdem noch, wenn der Herr sich mir nicht offenbart, wie ich es mir vorstelle? Wie ich es ihm ja auch zutraue? Oder lässt die Enttäuschung und das Nichtsehen zu, dass ich nicht mehr glaube? Oder dass mein Glaube geschwächt wird? Im Psalm 40 heißt es, beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt und er hat sich zu mir geneigt und mein Schreien gehört. Er hat mich heraufgeholt aus der Grube des Verderbens, aus Schlick und Schlamm und er hat meine Füße auf Felsen gestellt, meine Schritte festgemacht. Und in meinen Mund hat er ein neues Lied gelegt, ein Lobgesang auf unseren Gott. Viele werden es sehen und sich fürchten und auf den Herrn vertrauen. Worauf vertrauen wir, wenn wir nicht sehen? Was gibt uns Kraft, auf den Herrn zu harren? Ja, diese Worte, die wir hatten, zu üben. Geduld, Langmut, Beharrlichkeit und so weiter. Ich glaube, zum einen ist da die Schöpfung. Und es war so cool, dass wir das gesungen haben, weil das so gut gepasst hat. Zum einen haben wir die Schöpfung und wir haben die Geschichte der Menschheit, die ja von Gottes Größe und seiner Existenz zeugt. Und immer wieder, wenn ich so mit Jugendlichen unterwegs bin, sie Zweifel haben und nicht einfach glauben können, dann will ich sie ermutigen und sagen, hey, ja, mach dich auf den Weg, mach dich auf die Suche. Und ja, das ist ja auch an vielen Stellen der Schöpfung, in der Wissenschaft, in der Geschichte bezeugt. Deshalb macht euch auf die Suche nach Jesus und seid aber auch offen dafür, dass er euch dadurch begegnet. Wir müssen nicht naiv glauben, da sind Zeugen und Zeugnisse von unserem Gott in dieser Welt. Und ich glaube, auf der anderen Seite brauchen wir Vertrauen. Glauben auf das, was man nicht unbedingt sieht. Und das haben wir heute gehört. So, wir brauchen Vertrauen, wir brauchen das Gebet unserer Glaubensgeschwister. Und dann haben wir Gott sei Dank doch noch sein Wort. Gottes Wort, das Schöpfung und Geschichte impliziert, und das uns dabei hilft, auch im Nichtsehen. Und auch wenn wir schon länger im Glauben unterwegs sind, zu vertrauen und einen beständigen Glauben zu haben. Auch dann, wenn wir von diesen Wundern und Zeichen und besonderen Gottesbegegnungen manchmal nur lesen oder nur von ihnen hören. In Hebräer 11,1 heißt es doch, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Sind dann meine Wunder, das, was wir heute gehört haben, ist es dann überhaupt für uns noch relevant? Und ich glaube, ja, natürlich. Aber nicht als das, worauf wir unseren Glauben gründen, wovon unser Glaube abhängig ist. Sondern ich glaube, als Ermutigung, und das spüren wir doch, das so, ich glaube, darin können wir uns einig sein, das ist eine Ermutigung, das ist eine Bestärkung für Gläubige, für uns. Und das ist ein Zeugnis für die, die nicht oder noch nicht glauben. Ich habe ja schon deutlich gemacht, dass es für meinen Glauben nicht selbstverständlich ist. Aber das heißt nicht, dass ich es nicht auch schon erlebt habe. Aber ich weiß halt auch, dass mein Glaube nicht davon abhängen kann. Und trotzdem tut es gut, diese Ermutigung und Bestätigung von Gott zu kriegen. Und ich will es ihm auch zutrauen. Und gleichzeitig wissen, wir haben das Wort, auf das in Zeiten des Nichtsehens Verlass ist. Ich will euch auch noch von einer Geschichte erzählen, wo ich tatsächlich dann so eine Gottesbegegnung hatte. Das war vor einigen Monaten. Da war ich in meiner Heimat an der Ostsee und ich saß so am Strand und ich habe so überlegt, hey, es wäre cool, wenn jetzt irgendwas passiert, und ich hatte ein ganz konkretes Ereignis in meinem Kopf, was irgendwie nicht unmöglich war, aber jetzt auch nicht wahrscheinlich. Und ich habe an diese bestimmte Sache gedacht, von der ich euch gleich erzählen werde. Und auf jeden Fall saß ich da und ich habe so gebetet und ich habe echt zu Gott gesagt, so, Gott, es gab in den letzten Jahren oft auch Dinge, wo ich enttäuscht war, wofür ich gebetet habe und wo ich nichts gesehen habe und vielleicht immer noch nicht kein Resultat oder keine Gebetserhörung sehe. Und ich saß da und habe gebetet. Und dann, vielleicht könnt ihr das nachvollziehen, so, ich weiß nicht, was es bei dir gerade ist. Und auf jeden Fall habe ich vor diesem Gebet gedacht, wie cool wäre es, wenn ich einen Delfin oder einen Wal sehen würde. Weil ich weiß, es ist nicht unmöglich, ich weiß, es gibt es, aber ich habe es halt noch nie gesehen, obwohl ich halt von der Ostsee komme. Und ich dachte, wie cool wäre es, wenn das passiert und ich einfach so die Einzige bin, die das sieht. Weil neben mir war halt niemand, die anderen Leute waren halt relativ weit weg. Und dann beim Beten sehe ich halt, wie sowas aus dem Wasser kommt. Und ich sehe es so ein zweites Mal und bevor ich halt mein Handy holen kann, ist es wieder weg. Und ich finde, das ist eine Ermutigung, eine Bestärkung. Und ich wusste in dem Moment so klar, Gott sagt, ich höre dich. Ich höre dich. Und das war meine persönliche Ermutigung und Bestätigung von dem, was ich sowieso schon glaube. Und manchmal tut das gut. Aber so wie auch ich viele Menschen vor mir, habe ich kurz darauf wieder angefangen zu zweifeln und habe gefragt, Herr, lass es mich nochmal sehen. So, ne, der Mensch, er sieht was und dann sagt, nee, komm, bitte lass es mich jetzt nochmal sehen, ich brauche nochmal die Bestätigung. Und natürlich habe ich es nicht gesehen, aber auch bei Thomas ist es ja so, dass Jesus ihn tatsächlich seine Nägelmale berühren lässt und sich ihm in dieser besonderen Situation offenbart, ihm gnädig ist. Ich meine, damals muss man schon sagen, ging es noch um mehr, weil es tatsächlich um den auferstandenen Jesus ging, der sich seinen Jüngern offenbarte, damit das ja als Zeugnis wird für alle, die danach kommen. Aber Jesus sagt eben daraufhin auch, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Jesus hört uns. Er hört dich und mich und ich glaube echt, er nimmt das ernst, was wir vor ihn bringen. Wo wir auch ehrlich sagen, okay, ich verstehe es gerade nicht oder wieso bete ich für etwas und sehe das dann nicht? Und warum dürfen vielleicht andere das anders erleben und ich nicht, zumindest nicht in diesem Moment? Aber er hat uns halt auch gegeben, glaube ich, was wir brauchen. Die Schöpfung, die Geschichte, die Gemeinde, durch die er agiert, Zeugen seines Lebens und seiner Taten und vor allem sein Wort, welches wir ja haben und wir weitergeben können und sollen. Und ja, manchmal tut er krasse Dinge. Das haben wir auch spätestens heute gemerkt. Aber ich glaube halt, die sollen uns ermutigen und bestärken. Und von denen wir uns nicht entmutigen lassen sollten, wenn wir sie nicht sehen. Im Sehen dürfen wir beständig glauben und auch im Nichtsehen. Und wir dürfen uns üben in Makrothymia, bis wir eines Tages vor ihm stehen und endgültig sehen dürfen, dass er tatsächlich war, ist und sein wird. Und außerdem hat er doch das größte Wunder schon getan. Als er am Kreuz von Golgatha starb für unsere Sünden und wieder auferstand, das lesen wir hier. Darum geht es auch in der Geschichte mit Thomas. Den Jüngern hat er sich offenbart. Und das ist auch das Zeugnis, auf das wir heute zurückgreifen können. Und Jesus sagte dabei, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Amen.